komme ja aus der Astrophysik. Ich war ja auch in Astrophysik tätig, in der Forschung. Und meine Kollegen in der Astrophysik, die lächeln natürlich ein bisschen darüber, dass ich jetzt auch die Geschichte der Astrologie erforsche. Für meine Kollegen in der Astrophysik ist das nicht ganz unproblematisch. Aber wenn ich dann zeige, dass eigentlich die Astrologie, die Horoskopie, dass die ja basiert auf mathematischer Berechnung, dass also die Fähigkeit, mathematisch zu rechnen, eine Bedingung dafür ist, dass man Astrologie machen kann, dann akzeptieren sie auch, dass das verknüpft ist. Anders ist es natürlich in der historischen Forschung, in der Forschung zur Wissenschaftsgeschichte. Dort ist es mittlerweile ja, akzeptiert, dass wir nicht nach modernen Maßstäben unterscheiden zwischen unwissenschaftlich und wissenschaftlich, sondern dass dies alles Aspekte sind dieser mesopotamischen Wissenschaft. Die Astrologie, die Horoskopie, die rechnende Astronomie, das gehört einfach dazu.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten, unser Wissenschaftsgespräch am Sonntag. Ich bin Axel Dorloff. Seien Sie ehrlich, wie oft lesen Sie Ihr Horoskop, wenn Sie im Wartezimmer einer Arztpraxis sitzen und eine bunte Zeitschrift auf dem Schoß haben? Die Vorhersagen üben für viele Menschen eine Faszination aus, auch wenn es längst nicht alle zugeben. Denn diejenigen, die sich als Horoskop gläubig outen, werden gerne auch mal belächelt. Wir wollen mehr erfahren über die Erfindung des Tierkreises und die Ursprünge des Horoskops vor rund 2500 Jahren. Das ist jetzt unser Thema in den Wissenswerten und als Experte zu Gast ist Professor Mathieu Ossendreiver. Er ist Astrophysiker, Althistoriker, Altorientalist und Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Freien Universität Berlin. Er leitet dort am Institut für Wissensgeschichte des Altertums das Forschungsprojekt Zodiac – Ancient Astral Science in Transformation. Herzlich willkommen, Herr Ossendreiver.
Danke.
Herr Ossendreiver, lassen Sie uns zunächst über Sie reden. Sie sind ja sowohl Astrophysiker als auch Althistoriker und Assyriologe, also Altorientalist. Das ist eine nicht so häufige Kombination. Wie kommt es zu dieser akademischen Breite?
Ja, das hat eine längere Geschichte. Ich habe Astrophysik studiert, Physik studiert und wollte auch als Kind schon Astronom werden und habe das auch gemacht und auch mit viel Vergnügen. Aber dann habe ich irgendwann auch doch mein Interesse an antiken Sprachen wiederentdeckt und dann auch mein Interesse für die Geschichte der Astronomie, der Astrophysik, der Physik entdeckt. Und das wurde so stark, dieser Wunsch, dieses Interesse, mich damit zu beschäftigen, vor allem als ich auch noch entdeckte, dass die Babylonier insbesondere sehr gut waren in der Astronomie, dass sie dort in diesem Bereich viele Texte geschrieben haben, dann habe ich allmählich sozusagen diesen Sprung gewagt, um ja, meine Orientierung zu ändern und habe auch noch Altorientalistik studiert und wollte ab dann eigentlich vor allem babylonische Astronomie untersuchen.
Das heißt, die Babylonier waren sozusagen die Schnittstelle, die ihr Interesse auch sozusagen vereint haben.
Die Babylonier, die sowohl in der Astronomie als auch in vielen anderen Sachen wie Mathematik ja sehr, sehr aktiv waren. Und die waren für mich der Grund dafür, dass ich sozusagen diesen Sprung gewagt habe.
Und jetzt beschäftigen Sie sich in einem fünfjährigen Forschungsprojekt mit der Geburt der babylonischen Astralwissenschaft, also der Horoskopie. Wie hat sich dann dieses Forschungsinteresse für Sie ergeben konkret?
Das hat sich einerseits ergeben aus meiner Forschung zur sogenannten babylonischen mathematischen Astronomie. Das ist die späteste Form der Astronomie, die in Babylonien entstand, die sehr stark mathematisch operiert und die eben den Tierkreis benutzt als Koordinatensystem, um Positionen von Planeten und so weiter zu berechnen. Und dieser Tierkreis wurde eben in Babylonien eingeführt. Und es hat sich bei mir die Frage ergeben, wie konnte das eigentlich sein? Und wie konnte es sein, dass dieser Tierkreis sich so weit verbreitet hat? Aus dieser Frage hinaus und auch aus der Frage hinaus, was wurde mit dem Tierkreis gemacht? Und dann kommt man eben bei Horoskopie und auch bei mathematischer Astronomie. Wie konnte sich das verbreiten? Diese große Frage wurde eigentlich nie beantwortet.
Sie sagen, wo kommt das her? Die Bestandteile der Horoskopie, also der Tierkreis haben Sie schon genannt, die Sternzeichen, die astronomische Berechnung der Planetenpositionen und die astrologische Interpretation des Ganzen, das geht ja, wenn ich es richtig verstehe, auf eine regelrechte Revolution zurück damals. Können Sie das mal erläutern? Können Sie uns mal zurück mitnehmen in diese Zeit?
Ja, ich glaube, das kann man schon fast so beschreiben, dass irgendwann im 5. Jahrhundert vor Christus haben die Babylonier etwas ganz, ganz Neues entwickelt. Und das ist eben der Tierkreis und die mathematische Astronomie und die Horoskopie. Auch davor war in Mesopotamien die Astronomie, die Astrologie waren weit entwickelt. Aber Astrologie war davor immer etwas, das für Könige sozusagen betrieben wurde und nicht für Privatpersonen. Irgendwann entstand in diesem 5. Jahrhundert vor Christus die Idee, dass auch das Schicksal, die Zukunft von Menschen, die keine Königin sind, sondern eigentlich von jedem Menschen in den Sternen, in den Positionen der Planeten geschrieben steht. Und dass man die entziffern kann, indem man eben diese Positionen berechnet und dann die interpretiert. Das war eine revolutionäre Idee, die schon Praktiken benutzt, die davor existierten, aber nicht in dieser Kombination.
Welche Elemente mussten denn zusammenkommen, dass die Babylonier die Sternzeichen und das Horoskop erfinden konnten?
Die Elemente, die zusammenkommen mussten, war einerseits die Fähigkeit, Positionen von Planeten und von Mond und Sonne zu berechnen. Denn ein Horoskop, da drin steht ja, wo sich Sonne, Mond und alle 5 Planeten befinden, obwohl die ja in der Regel nicht alle gleichzeitig sichtbar sind. Also ein Horoskop ist immer ein Dokument, wo berechnete Positionen drin steht. Das heißt, eine Grundbedingung für die Horoskopie ist die Fähigkeit, diese Positionen zu berechnen. Das ist sozusagen eine ziemlich starke Bedingung. Und es war eigentlich zum ersten Mal in Babylonien, dass diese Fähigkeit existierte, sodass man ein Horoskop überhaupt produzieren kann und dann auch interpretieren kann. Dazu kommt also auch noch eine astrologische Tradition, die es ermöglicht, aus diesen Positionen die Zukunft zu interpretieren.
Aber was haben die Babylonier dann konkret gemacht? Sie haben den Himmel in 12 Bereiche aufgeteilt und denen jeweils eine Figur, einen Namen und eine bestimmte Bedeutung zugeordnet. Oder wie?
Ja, die Namen der Tierkreiszeichen, die gehen zurück auf Konstellationen, auf Sternbilder, die auch davor schon in der mesopotamischen Astrologie und Astronomie sozusagen beschrieben wurden. Aber dann in diesem 5. Jahrhundert kommt jemand oder kommen babylonische Gelehrte auf die Idee, die Bahn der Sonne, den Kreis, über der sich die Sonne bewegt und wo sich auch die Planeten aufhalten, diese Bahn einzuteilen in 12 mathematische Abschnitte von 30 Grad und die zu benennen nach den Konstellationen, die sich dort befinden. Es kommt dann zu einer wirklich künstlichen Einteilung dieses Himmelkreises in 12 mathematische Abschnitte. Das ist etwas ganz Neues und das ist eben die Grundlage für mathematische Berechnungen von Positionen. Also der Tierkreis als solches mit den Konstellationen existierte auch davor natürlich, aber diese mathematische Einteilung ist neu.
Und diese mathematische Einteilung ist aber sehr wissenschaftlich.
Die ist sehr wissenschaftlich. Das sind dann sozusagen 360 Grad, 12 mal 30. Und dann, ab dann können Positionen von Planeten, aber auch von Sternen, können sozusagen aufgezeichnet werden in diesem neuen System, in diesem Koordinatensystem. Und das ist auch die Grundlage, die Bedingung dafür, dass man dann damit rechnen kann und die dann auch in einem Horoskop dann aufschreiben kann, wo ja auch dieser Tierkreis auftaucht.
Und zu diesem Horoskop gehören ja dann auch die Bedeutungen. Also anhand welcher Berechnungen haben die Babylonier dann die Bedeutung, die Bedeutungszusammenhänge zugeordnet? Das war ja nicht beliebig.
Das war nicht beliebig. Und da muss man sagen, dass die Horoskope selber in der Regel eigentlich nur die Berechnungen enthalten von den Positionen. Wo befindet sich Mars am Tag der Geburt des Kindes und Mond und Sonne und die anderen Planeten? In der Regel enthalten diese Horoskope, das sind kleine Tontäfelchen, nicht die Vorhersagen für das Kind, die daraus abgeleitet wurden. Es gibt Ausnahmen. Diese Vorhersagen, diese Regeln, wonach die Zukunft des Kindes aus den Positionen vorhergesagt wurde, die findet man auf anderen Tontafeln mit Vorhersagungsregeln, mit bestimmten Regelmäßigkeiten, wo steht, was sozusagen die Bedeutung ist, wenn Jupiter eine bestimmte Position einnimmt oder Mars, und da gibt es bestimmte Regeln. Jupiter hat in der Regel eine positive Bedeutung für das Kind, während Mars und Saturn negative Bedeutung haben und nachteilig.
Warum ist das so?
Ja, das wissen wir nicht genau. Der Ursprung dieser Assoziationen, Jupiter ist gut, Venus ist auch gut und Mars und Saturn haben eine negative Bedeutung. Das bleibt für uns unklar. Das geht sehr weit zurück in die Zeit. Das kann man schon zurückfinden in viel älteren Keilschrifttexten, dass also Mars und Saturn eine negative Bedeutung haben.
Aber David, da kommen wir doch auch zu dem Punkt, wo es dann Aberglaube wird und wo es aus der Wissenschaft rausgeht, oder?
In unserem modernen Verständnis muss man natürlich sagen, Astrologie ist Aberglaube. Das basiert zum größten Teil auf Vorhersagungen, die eher assoziativ, analogisch operieren. Jupiter hat eine positive Bedeutung. Also wenn Jupiter besonders prominent ist bei der Geburt eines Kindes, dann impliziert das eine gute Zukunft. Vielleicht wird dieses Kind viele Kinder haben, eine wichtige Position einnehmen und so weiter, wird reich werden. Wenn das Gleiche geschieht mit Mars, wird daraus abgeleitet, das Kind wird eher unglücklich sein. Nach unserem modernen Verständnis ist das natürlich keine wissenschaftliche Vorhersagung, sondern eine, die auf Analogieschlüssen basiert. Aber wir als Wissenschaftshistoriker kümmern uns nicht so um die Frage, was wir nach modernen Kriterien wissenschaftlich, pseudowissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich finden. Für uns sind dies alles Praktiken, die für diese Menschen in der Antike wichtig waren und korrekt und sozusagen wissenschaftlich waren. Und das ist für uns Grund genug, um sie zu studieren. Wir machen sozusagen in der modernen Forschung dort keine Trennung mehr, die auf modernen Kriterien basiert.
Waren es denn eigentlich die gleichen babylonischen Gelehrten und Wissenschaftler, die Planetenpositionen etc. errechnet haben nach diesen neuen mathematischen Modellen und so weiter und die auch die Bedeutungszusammenhänge genommen haben, die gesagt haben, Jupiter ist gut, Mars ist eher so mittel? Oder waren das dann, haben die sich dieses Wissen irgendwo hergeholt?
Das waren im Wesentlichen die gleichen Gelehrten, sozusagen, die beide Aspekte der astralen Wissenschaften, wie wir sagen, Astronomie plus Astrologie, betrieben und gekannt haben und weiter tradiert und weiterentwickelt haben. Da sind wir also in der Antike bei den Babyloniern und auch bei anderen antiken Kulturen keine Trennung zwischen Astronomie, was wir als Astronomie und Astrologie bezeichnen. In Babylonien waren es im Wesentlichen die gleichen Gelehrten. Das waren in der Regel Priester auch, die an den Tempeln arbeiteten und Stellen hatten als Priester. Und sie waren komplett eingebettet in diese babylonische Kultur, wo es überhaupt nicht merkwürdig überraschend war, dass man ein Schicksal aus den Sternen lesen kann. Das war sozusagen eigentlich ein wichtiger Bestandteil der mesopotamischen Religion überhaupt, schon seit Jahrtausenden, kann man sagen. Und deshalb sehen wir dort keine Trennung zwischen Astronomen und Astrologen. Das waren die gleichen Leute.
Wenn Sie jetzt sagen, Priester an Tempeln, das waren die Gelehrten, das liegt ja alles 2500 Jahre zurück. Wie kommen Sie an Quellen? Also wie, wenn Sie aus Ihrem Forschungsalltag erzählen, woher bekommen Sie Ihre Informationen? Was sind Ihre Methoden?
Eine wichtige Quelle für uns sind Originaltexte. Und da sind wir in der Keilschriftforschung, also in der Altorientalistik, sind wir sozusagen in dem glücklichen Zustand, dass Tontafeln sehr robust sind und dass aus diesen antiken Kulturen, die die Keilschrift benutzt haben, Tausende und Tausende von Tontafeln bekannt sind, die bei Ausgrabungen gefunden wurden und sich in den Museen befinden. Und die können wir studieren, die können wir übersetzen und das ist für mich und für viele andere Kollegen eine sehr wichtige Quelle. Das Gleiche kann man sagen für Papyrusdokumente aus dem antiken Ägypten, die dort in dem ägyptischen Klima auch Überlebenschancen haben. Also die Originalquellen sind eine sehr wichtige Komponente auch meines Projektes, um eben diese antiken Praktiken zu rekonstruieren. Aber das sind dann nicht nur wissenschaftliche Dokumente, astronomische Dokumente, sondern das können auch ganz banale Verwaltungsdokumente sein aus diesen Tempeln, die uns auch informieren über das Leben dieser Gelehrten.
Die Horoskopie ist ja über die Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man sagen, wahnsinnig erfolgreich. Sie hat sich als babylonische Astralwissenschaft über die Zeit gerettet, erst über die antike Welt ins Römische Reich, dann ins Judentum, in den Islam, ins Christentum. Wie ist dieser Erfolg zu erklären?
Ja, das ist wirklich sozusagen die Kernfrage, auch in meinem Projekt. Und wie kann es sein, dass eine Praktik, diese Horoskopie, wo man also davon ausgeht, dass die Zukunft des Kindes in den Positionen der Planeten und von Mond und Sonne eingeschrieben ist. Wie kann es sein, dass so eine ziemlich merkwürdige Idee, die in Babylonien entsteht, dass die auch in anderen antiken Kulturen Eingang findet, akzeptiert wird, wie in Ägypten, das ist ja auch eine sehr alte Kultur mit eigenen Vorstellungen. Wie kann es sein, dass diese fremde Idee dort akzeptiert wird und dann danach auch noch weltweit Akzeptanz findet, sodass wir heute noch Horoskopie haben. Viele Leute glauben an diese Praktik und man findet eigentlich Horoskopie fast überall auf der Welt noch als Phänomen der modernen Kultur. Und die Frage zu beantworten, damit werden wir uns zumindest für die Antike mit dem Projekt sehr stark beschäftigen. Aber ich vermute schon mal, dass ein wichtiger Punkt ist, dass der Mensch gerne voraussieht in die Zukunft und dass Vorhersagung ein ganz wichtiger Aspekt ist, um eben ja, etwas über die Zukunft zu wissen. Der Mensch macht eigentlich auch von Tag ein, Tag aus nichts anderes als Vorhersagung. Für viele Menschen bietet diese Horoskopie sozusagen eine Antwort auf die Frage, wie sieht die Zukunft aus und wie kann ich darauf einspielen dann? Das ist ja der Punkt. Sobald man etwas weiß über die Zukunft, hat man die Fähigkeit, darauf zu reagieren und zu planen. Deshalb ist Vorhersagung etwas, was ja auch in der Wirtschaft und in der Wissenschaft und in der Klimaforschung, da geht es ja darum, vorherzusagen, damit wir darauf einspielen können. Und das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, glaube ich.
Und die Menschen sind damit auch im Alltag beschäftigt, haben Sie gerade angedeutet. Was wären das für Beispiele?
Ich denke sogar ganz einfache Aspekte wie sich fortbewegen. Wenn man durch die Stadt läuft und ein Auto kommt von rechts, dann macht man ja auch schon im Kopf eine Vorhersagung, dieses Auto könnte sozusagen meinen Weg kreuzen und ich muss darauf reagieren. Also man wartet nicht, bis das Auto dich trifft, bis dieser Unfall geschieht, sondern man macht eine Vorhersagung, dass dieses Auto vielleicht mich berühren könnte und ich muss also stoppen. Ich kann jetzt nicht weiterlaufen. Und das ist ein ganz banales Beispiel, wo Vorhersagen, man denkt gar nicht dran, dass hier Vorhersagung eine Rolle spielt, aber im Kopf macht man den ganzen Tag Vorhersagen darüber, was geschehen wird. Und das ist, glaube ich, auch evolutionär so bedingt, dass wir den ganzen Tag diese Vorhersagen machen, ohne dass wir es überhaupt noch merken.
Haben Sie eigentlich in akademischen Kreisen dann wiederum auch mit Kollegen, Kolleginnen zu tun, die dieses Feld belächeln, weil es sozusagen die Horoskopie ja jetzt eher als nicht wissenschaftlich gilt oder Aberglaube, oder können die Leute abstrahieren?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich komme ja aus der Astrophysik. Ich war ja auch in Astrophysik tätig, in der Forschung. Und meine Kollegen in der Astrophysik, die lächeln natürlich ein bisschen darüber, dass ich jetzt auch die Geschichte der Astrologie erforsche. Für meine Kollegen in der Astrophysik ist das nicht ganz unproblematisch. Aber wenn ich dann zeige, dass eigentlich die Astrologie, die Horoskopie, dass die ja basiert auf mathematischer Berechnung, dass also die Fähigkeit, mathematisch zu rechnen, eine Bedingung dafür ist, dass man Astrologie machen kann, dann akzeptieren sie auch, dass das verknüpft ist. Anders ist es natürlich in der historischen Forschung, in der Forschung zur Wissenschaftsgeschichte. Dort ist es mittlerweile ja, akzeptiert, dass wir nicht nach modernen Maßstäben unterscheiden zwischen unwissenschaftlich und wissenschaftlich, sondern dass dies alles Aspekte sind dieser mesopotamischen Wissenschaft. Die Astrologie, die Horoskopie, die rechnende Astronomie, das gehört einfach dazu. Also bei den Historikern ist das oder sollte das sozusagen mittlerweile akzeptiert sein.
Wie oft lesen Sie eigentlich Ihr Horoskop oder schreiben Sie es sich mit dem Wissen der Babylonier selbst?
Ehrlich gesagt lese ich mein Horoskop nicht. Ich habe mein Horoskop noch nicht erstellt. Vielleicht bin ich sozusagen, ohne dass ich es merke, ein bisschen besorgt zu lesen, was da drinstehen könnte. Ich muss das aber doch noch mal machen, glaube ich. Ich habe es noch nicht gemacht. Das Horoskop, das ist ja ein Dokument, wo die Positionen der Planeten zur Zeit der Geburt eingehen. Und dann liegt das für immer und für immer fest eigentlich, also dieses Horoskop. Es ist ein einmaliges Dokument. Daran kann man ja dann nichts mehr ändern. Es sei denn, vielleicht gibt es alternative astrologische Theorien, sodass die Vorhersagung ein bisschen abweicht. Mhm. Aber ich habe das noch nicht gemacht.
Das heißt, die Tatsache, dass in diesen bunten Blättern jede Woche ein anderes Horoskop steht, ist eigentlich Quatsch.
Das ist eigentlich Quatsch, muss man sagen. Also die traditionelle, die Horoskopie, wie sie in Babylonien und dann auch bei den Griechen und auch heute noch betrieben wird, ist primär eine Geburtshoroskopie, obwohl es auch Varianten gibt, in der Antike schon, wo das Horoskop auf der Grundlage der Empfängniszeit produziert wird. Aber daneben gibt es ja andere Formen von Astrologie, wo man auch Vorhersagungen ableiten kann aus beliebigen anderen Zeiten oder Daten. Also was in den Zeitungen steht, wo ja jede Woche dann neue Vorhersagungen drinstehen, das ist keine Geburtshoroskopie. Das ist eine andere, eine verwandte Form von Horoskopie, die dann auf dem Datum beruht, denke ich mal, und den Positionen der Planeten zu diesen Daten. Aber das gibt es auch, ja.
Herr Ossendreiber, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Wissenswerte im Gespräch mit Professor Mathieu Ossendreiber. Er ist Astrophysiker, Althistoriker, Altorientalist und Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Freien Universität Berlin. Und er leitet das Forschungsprojekt Zodiac, das sich am Institut für Wissensgeschichte des Altertums mit der Erfindung des Horoskops durch die Babylonier beschäftigt. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.